This podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo und herzlich willkommen zur Tonspurforschung, wie jeden Monat eine schöne Tradition. Zum mittlerweile 40. Mal durfte ich hinter die Kulissen der Ludwig-Maximilians-Universität in München blinzeln. Diesmal war ich bei Hans van Es zu Gast.
Grüezi.
Mein Name ist Hans van Es. Ich bin Professor für Sinologie an der LMU in München und habe den Lehrstuhl für Sinologie hier seit 1998.
Und jetzt höre ich euch schon, Sino was?
Sinologie ist die Kunde von China.
Na also, ist doch gar nicht so schwer.
Jetzt haben Sie sich ein sehr, sehr großes Land und ein sehr, sehr altes Land ausgesucht.
Ja, das habe ich deswegen getan, weil ein großes und altes Land natürlich möglichst viel Platz bietet und man sich in sehr, sehr vielen Ecken austoben kann und viele interessante Dinge tun und einen großen Überblick hat. Das macht dieses Fach für mich so attraktiv.
Und daher reden wir heute auch über Geschichte, Religion, Studium, das Alter und vieles mehr. Da weiß man eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll.
Ich habe gelesen, es gibt ein Buch von Ihnen, das trägt den Titel Die 101 wichtigsten Fragen China. Was ist denn die allerwichtigste Frage?
Die allerwichtigste Frage? Oh, also das ist extrem schwer zu beantworten. Die allerwichtigste Frage, würde ich sagen, ist, was macht China besonders?
Und die Antwort?
Dass viele Dinge genau umgekehrt sind wie bei uns. Man isst anders, man nimmt nicht Messer und Gabel, sondern benutzt Stäbchen. Man schreibt anders, man benutzt kein Alphabet, sondern eine Zeichenschrift. Wenn man trauert, trägt man keine schwarze Kleidung, sondern weiße Kleidung und all solche Dinge. Also es gibt sehr, sehr viele einzelne Dinge, glaube ich, die sich zusammensetzen müssen. Ich werde sehr oft gefragt, was ich denn an China besonders finde oder wie ich China eigentlich definiere. Und ich gebe zu, dass je länger ich Sinologie betreibe, mir eine Antwort auf diese Frage immer schwerer fällt.
Machen wir eine kleine und völlig unrepräsentative Umfrage. Was fällt uns ein, wenn wir an China denken? Da kommt ein Kuddelmuddel zutage von Panda-Bär bis Terrakotta-Armee, von Ai Weiwei bis Platz des himmlischen Friedens, von Stäbchen bis Kommunismus bis Made in China.
Ich bin seit sicherlich jetzt 30 Jahren von diesem Land fasziniert, vielleicht sogar ein bisschen mehr. In bestimmten Dingen hat sich sicherlich auch eine gewisse Normalität eingestellt. Das heißt, viele Dinge, die andere Leute besonders finden, die sehe ich überhaupt nicht mehr in China. Ich reise recht regelmäßig dorthin und ich stelle fest, dass natürlich viele Gespräche, die man dort führt, wenn sie auf der Straße stattfinden, immer nach dem gleichen Muster ablaufen. Diese Dinge faszinieren mich nicht mehr so, aber die chinesische Kultur als solche, die fasziniert mich nach wie vor. Und es gibt nach wie vor viele Ecken, über die ich gerne einfach noch viel mehr wissen möchte.
Wir wollen auch noch viel mehr über China wissen. Und ich hoffe, Hans van Es kann Licht ins Dunkel bringen. Besonders wichtig natürlich die Frage nach den Menschenrechtsverletzungen. Sie sind es immerhin, die immer wieder Schlagzeilen machen und dürfen daher nicht außen vor bleiben.
China ist nicht gleich China. Die Regierung ist auch nicht gleich die Regierung. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen in China selber, wie bestimmte Probleme angepackt werden müssen. Ich persönlich denke, es gibt in China eine ganze Menge von gravierenden Problemen im heutigen China, die auch tatsächlich hier bei uns thematisiert werden müssten. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von positiven Seiten, über die hier eigentlich sehr wenig gesprochen wird und die möglicherweise vielleicht etwas unterbelichtet werden, weil wir in so einer Konkurrenzsituation mit China zu stehen meinen und weil es doch eine sehr verbreitete Furcht auch vor dem Wachsen Chinas gibt und vor dem zunehmenden Einfluss, den China in dieser Welt hat. Ich denke, ein Land von der Größe Chinas und von den unglaublichen Differenzen Chinas zu regieren, ist eine unglaublich schwere Angelegenheit. Ich glaube, dass in der chinesischen Bevölkerung seit dem Fall der Berliner Mauer und seit dem im selben Jahr angesiedelten Massaker auf dem Tiananmen-Platz 1989 eine Stimmung herrscht in der Bevölkerung oder in einigen Teilen der Bevölkerung, die ihrer Regierung einiges verzeihen, was die westliche Presse, die westliche Bevölkerung dem Land nicht verzeiht. Menschenrechtsverletzungen sind vielleicht das Schlagwort, mit dem man all das, was gerade eben benannt worden ist, überschreiben könnte. Und ich glaube, dass es da eine ganz andere Sichtweise in China gibt. Durchaus nicht flächendeckend, und es gibt durchaus viele Chinesen mittlerweile in den Städten, wo Wohlstand mittlerweile sich eingestellt hat, die eine Auffassung haben, die der unseren durchaus nahe kommt. Aber dennoch ist es so, dass, glaube ich, die Mehrzahl der chinesischen Bevölkerung die Sache ganz anders sieht und eigentlich viel archaischere Vorstellungen davon hat, wie Regieren in dem Land passieren muss und dass bestimmte Unterdrückungen möglicherweise vonnöten sind, damit es vorangehen kann, weil die Probleme, die man sonst hätte, noch viel größer wären. Das soll überhaupt nichts entschuldigen, was in China passiert. Ganz im Gegenteil, ich habe das auch oft getan, dass ich da sehr deutlich Stellung beziehe. Und wenn ich Dinge nicht gut finde, dann finde ich, muss ich sie auch sagen. Und das tue ich im Allgemeinen auch. Aber dennoch glaube ich, dass es notwendig ist, ein bisschen mehr Verständnis mit dem Land zu haben. Denn ich glaube, dass viele Deutsche vor allen Dingen mit der chinesischen Regierung einfach, Westdeutsche würde ich sagen, mit der chinesischen Regierung einfach ein Regime assoziieren, das genauso funktioniert wie die Regierung der ehemaligen DDR. Und sie glauben, dass es eben ein reiner Unterdrückungsapparat ist, unter dem keine Freiheiten für die Bevölkerung da sind. Aber diese Darstellung, die ist verzerrt.
Mal überlegen. Ich fürchte, Hans van Es hat recht. An Freiheit denke ich wirklich nicht, wenn ich an China denke.
Ich glaube, dass es im Kleinen in China eine ganze Menge von Freiheiten gibt, die die Bevölkerung sehr genießt. Und das lange Zeit, vielleicht beginnt das langsam aufzuhören, lange Zeit nach 1989 in der chinesischen Bevölkerung die Vorstellung vorherrschte, dass die Regierung eigentlich im Großen und Ganzen mit vielen größeren Fehlern darunter sehr vieles richtig gemacht hat. Und dass es China deswegen in den 90er Jahren zum Beispiel einfach viel besser gegangen ist als der ehemaligen Sowjetunion, also Russland und den Staaten darum herum, wo die große Liberalisierung zu massiven wirtschaftlichen Problemen und zunächst mal zu großen Verlusten für die Bevölkerung geführt haben. Ich glaube, dass in den letzten Jahren durch das Auseinanderbrechen der chinesischen Gesellschaft, die Tatsache, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird, dass diese positive Sichtweise in der chinesischen Bevölkerung im Augenblick am Schwinden ist und dass die chinesische Regierung tatsächlich sich auch nicht mehr so gut auf ihren wirtschaftlichen Erfolgen ausruhen kann, wie sie das lange Zeit getan hat, und dass sie deswegen wird einiges unternehmen müssen in den nächsten Jahren, um die Bevölkerung dort zufrieden zu halten. Aber bisher ist es einfach so gewesen, dass ich immer wieder gesehen habe, dass Chinesen in China selber zwar Kritik an ihre Regierung hatten, die Kritik, die aus dem Ausland kam, aber häufig als Beleidigung Chinas aufgefasst haben und meinten, das wäre eigentlich eine Einmischung in innere Angelegenheiten durch Personen, die gar nicht wissen, wie das Land eigentlich aussieht.
Das kann ich wiederum verstehen. Das geht, glaube ich, jedem Land so. Wir kritisieren auch ständig alles an Deutschland, aber wehe, einer von außen tut es. Ein Amerikaner zum Beispiel. Was weiß denn der schon? Was jedenfalls auffällt, ist, dass wir immer das Gefühl haben, die Chinesen kommen hierher und lernen von uns und nehmen das Wissen dann mit. Aber geht es nicht auch andersrum?
Was können wir denn von China lernen?
Oh, was können wir von China lernen? Ich glaube, was man von China lernen kann, das ist eine erstaunliche Flexibilität in der Reaktion auf Problemsituationen. Dass man also nicht irgendein Schema abspielt, wenn irgendein Problem auftaucht, sondern dass man sehr flexibel auf die Umstände reagiert. Das, glaube ich, ist etwas, was zumindest im Kleinen in China erstaunlich gut funktioniert und was die chinesische Bevölkerung zumindest sehr, sehr gut gewohnt ist. Ob dies für das Regierungssystem gilt, das würde ich eigentlich in Frage stellen oder ich würde es eigentlich eher verneinen. Aber ich glaube, die allgemeine Tendenz in der Bevölkerung ist eben, mit Problemen muss man irgendwie klarkommen und jammern hilft dabei nicht besonders viel.
Um diese Gelassenheit zu erlangen, braucht es eine gesunde innere Einstellung und wahrscheinlich auch den Buddhismus, oder? Ungefähr die Hälfte der 1,3 Milliarden Chinesen, so schätzt Hans van Es, sind mit irgendeiner Religion verbunden. Religion ist nach chinesischer Auffassung Privatsache. Laut Verfassung sind 5 Religionen offiziell anerkannt: Buddhismus, Daoismus, Protestantismus, Katholizismus und Islam. Ob das Judentum irgendwann mal anerkannt wird, bleibt abzuwarten. Diskutiert wird es immer mal wieder.
Die Sache mit der Religion ist eine schwierige Angelegenheit. Chinesen meinen von sich sehr häufig, wenn sie selber nicht konfessionell gebunden sind, dass China eigentlich Religionen gegenüber wesentlich toleranter ist als der Westen, weil man in China den Begriff Religionskriege eigentlich nicht kennt und weil sich Religionen gegenseitig weitgehend in Ruhe lassen. Und weil das Recht auf Religionsausübung zumindest theoretisch garantiert ist. Die Sache ist allerdings ein bisschen komplizierter, denn die chinesische Regierung toleriert Religionen zwar und findet sie eigentlich auch, nachdem es nach marxistischer Doktrin ja eigentlich gar nicht sein dürfte, da ist Religion ja bekanntlich Opium für das Volk, meint sie dennoch, dass Religionen für das Land wichtig sind, weil Religionen eine ganze Reihe von Aufgaben übernehmen, die der Staat selber nicht übernimmt, also im Bereich der Wohlfahrt zum Beispiel oder auch im Bereich der Erziehung. Aber die Regierung mag es nicht, wenn Religionen Tendenzen haben, die von ihr als nicht patriotisch empfunden werden. In China gibt es sowohl, was den Protestantismus als auch was den Katholizismus angeht, eine offizielle Kirche und eine Kirche, die im Untergrund ist. Die katholische Kirche zum Beispiel, die im Untergrund ist, ist diejenige, die vatikantreu ist. Die also sagt, der Vatikan hat das Recht, die Bischöfe einzusetzen und nicht etwa die chinesische Regierung. Genau dies wird aber von der chinesischen Regierung als nicht patriotisch angesehen, beziehungsweise als ausländische Einmischung. Und ganz ähnliche Dinge lassen sich auch beobachten bei den anderen Religionen. Mit dem Islam hat man gewisse Probleme, vor allen Dingen über die Uiguren, die in Westchina leben, weil man den terroristischen Aktivitäten nachsagt. Und auch die daoistische Religion, die vielleicht die autochthone chinesische Religion per se ist, hat eine Menge von Problemen und beklagt sich immer wieder, dass also die höchsten Organe ihrer Vereinigung unterwandert werden von Regierungsleuten, die prüfen, was denn da eigentlich passiert. Das heißt also, der Staat hat, was Religionen angeht, ein etwas schizophrenes Verhalten. Erstens ist er dafür, dass die Religionen ihr Eigenleben führen dürfen, weil man schon glaubt, dass es ganz gut für den Staat ist, wenn es Religionen gibt. Ein wichtiger Grund ist dafür auch, dass man sehr besorgt ist in der kommunistischen Partei im Augenblick über den Werteverlust, den man in der Bevölkerung zu sehen meint. Und glaubt, dass es eben wichtig ist, dass es Institutionen gibt, die den Leuten etwas in den Kopf setzen, was nicht nur die 4 Buchstaben GELD beinhaltet, sondern wo eben geistige Werte drin sind. Das sind also die positiven Seiten, aber auf der anderen Seite gibt es eben ein extremes Kontrollbedürfnis, weil man massive Angst davor hat, dass Kirchen auch Keimzellen von Widerstand gegen den Staat werden könnten.
Über Protestantismus und Katholizismus müssen wir jetzt hier nicht sprechen. Was mich aber erstaunt hat, ist, dass Buddhismus und Daoismus als Religion gesehen werden, Konfuzianismus aber als Philosophie.
Das Problem bei der ganzen Angelegenheit ist, dass das Chinesische traditionell keinen Begriff für Religion gehabt hat. Man hat immer nur von Lehren gesprochen. Also im traditionellen China standen Buddhismus, Daoismus und Konfuzianismus als die 3 Lehren auf einer Stufe. Es ist den Chinesen bis ins 19. Jahrhundert gar nicht in den Sinn gekommen, sich zu überlegen, dass sie eine Religion haben könnten, sondern sie haben einfach bloß gedacht, das sind unterschiedliche Lehren, nach denen man eben lebt. Und die sind auch eben verschiedenen Bereichen zugeordnet. Die konfuzianische Lehre eben der Ordnung der äußeren Gesellschaft, die daoistische vielleicht für die Kultivierung der eigenen Persönlichkeit und irgendwelcher Methoden, um ein langes Leben zu erreichen und solcher Dinge. Und der Buddhismus wurde dann eher dem Bereich zugeordnet des Helfens, auch anderen Personen das Heil zu erlangen.
Die 3 Lehren also. Fangen wir mit dem Daoismus an, denn er ist die uns wohl am wenigsten bekannte Religion und doch gilt er als Chinas eigene und authentische Religion.
Was beinhaltet der Daoismus?
Ja, das ist auch keine ganz einfache Frage. Der Daoismus ist eine Lehre der Selbstkultivierung des Individuums. Und es gibt auch einen daoistischen Kanon mit vielen Texten drin, die man lesen kann. Die Grundtexte sind das Tao Te Ching, ein Text, der im 5. Jahrhundert vor Christus oder wahrscheinlich eher im 4. Jahrhundert vor Christus entstanden ist und der predigt, dass das Weiche das Harte besiegt, dass man durch Nichthandeln mehr erreicht als durch Aktionismus. Und es ist also eine Lehre, die der Beruhigung der menschlichen Aktivitäten dient und die über diese Beruhigung das Ziel erlangen möchte, letztendlich eigentlich das Ziel der Unsterblichkeit des Einzelnen. So ist es zumindest traditionell gewesen. Und noch immer ist es so, dass es in China Daoisten gibt, die glauben, dass man irgendwie über daoistische Übungen Unsterblichkeit erlangen kann. Das ist eigentlich mittlerweile nur noch ein ziemlich kleiner Zweig. Und die meisten Daoisten, die praktizieren heute alle möglichen Techniken, die der Lebensverlängerung dienen. Also es ist eine Lehre, die dazu dienen soll, Krankheiten zu besiegen, die schlechten Folgen des Alterns abmildern soll. Qigong ist eine der Techniken, die man dafür verwenden kann, die eben Atemübungen lehrt oder auch Körperbewegungstechniken, die Kampfkünste, die jetzt in Europa so großen Zulauf haben, die sind zum Teil zumindest mit dem Daoismus in Verbindung zu bringen, obwohl sie auch in der Chan bzw. Zen-buddhistischen Lehre eine sehr große Rolle spielen. Es geht um Einkehr zu sich selbst.
Und der Konfuzianismus? Der wird hier ja eigentlich verhohnepiepelt durch Gong in der Lindenstraße, der immer mit Konfuzius-Sagtsprüchen ankam. Mehr weiß man eigentlich nicht, oder?
Der Konfuzianismus hat diesen Aspekt des persönlichen Heils eigentlich nicht. Er ist auf keinen Fall auf ein Jenseits ausgerichtet. Das macht ihn für die gegenwärtige chinesische Regierung auch offenbar wieder so attraktiv, weil man eben sagt, das ist eben eine Lehre, die die Gesellschaft ordnen soll. Und in der Gesellschaft befindet sich ja im Augenblick einiges in Unordnung. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass eben die Gegensätze zwischen Arm und Reich auseinanderklaffen und dass man das Gefühl hat, irgendwie müssen die Leute sehen, dass sie miteinander verbunden sind. Also der Konfuzianismus wird eher als eine Lehre begriffen, die die Gesellschaft ordnet und nicht die für irgendein persönliches Heil da ist.
Praktisch für den Staat. Also was ist denn nun der einzelne Buddhist, Daoist, Konfuzianer?
Ein Konfuzianer kann durchaus am Feierabend Daoist oder Buddhist sein und umgekehrt. Das heißt nicht, dass es nicht eine ganze Menge von Polemiken gegeben hat, also Kritik von Konfuzianern an Buddhisten, wo man also sagt, in den Klöstern geht's drunter und drüber, da herrscht Unzucht und alles Mögliche. Und so ähnliche Kritik hat es übrigens in Europa natürlich an den Kirchen auch gegeben. Also das hat es schon sehr massiv gegeben, aber in der Tat, China ist kein Land, wo sich die einzelnen Lehren oder auch eben Religionen gegenseitig ausschließen.
Hier im Westen finden wir ja fremde Götter schick. Wir schmücken unsere Wohnungen mit dem hinduistischen Elefantengott Ganesha oder setzen einen dicken Buddha in unseren Garten neben den Seerosenteich. Promis schmücken sich damit, Buddhisten zu sein und gelten dadurch dann natürlich als besonders klug und friedfertig.
Wäre der kompatibel für uns Westler? Also kann es sein, dass der Daoismus die nächste Modereligion für uns wird?
Ich weiß nicht recht. Also ich glaube, es gibt ein paar Daoisten in Europa, aber so richtig kann sich das nicht durchsetzen. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass das Schrifttum, das religiöse Schrifttum des Daoismus doch für Europäer ausgesprochen abstrus ist. Und das ist bei den buddhistischen Schriften ganz anders. Mit den buddhistischen Schriften kann man relativ viel anfangen. Man kann aus ihnen eigentlich eine Art Ersatzchristentum machen. Da gibt es auch so ein Endheil, was man erlangen kann, wenn man gut zu seinen Nächsten ist und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge von Dingen, die zum Christentum relativ gut passen. Damit erkläre ich mir übrigens den Erfolg des Buddhismus in Europa, dass einfach man ein Ungenügen an der christlichen Kirche empfindet, die hier zu Hause ist und man sieht die ganzen Nachteile von denen und glaubt, diese Nachteile im Buddhismus eben nicht zu haben, weil es eine friedvolle Religion ist. Im Daoismus ist die Sache wesentlich komplizierter. Diese Körperkultivierungstechniken, die man da erlernen muss, die sind mit einem sehr komplexen Pantheon von Gottheiten verbunden, die im eigenen Körper drin sitzen. Das heißt also, man hat im Gehirn, man hat aber auch beim Bauchnabel und sonst irgendwo kleine Gottheiten sitzen, die man zufriedenstellen muss. Und das macht man durch Meditation, möglicherweise aber auch durch Einnahme von irgendwelchen Elixieren. Man versucht also seinen Körper in Einklang zu bringen, indem man bestimmte Einheiten, die man im Körper erkennt, miteinander in Harmonie bringt. Das alles sind Dinge, die, glaube ich, in sehr esoterischen Kreisen vielleicht Erfolg haben können. Aber es taugt nicht so richtig, denke ich, zu einer europäischen Massenreligion.
Gut, dann eben nicht. Wobei, etwas haben wir durchaus in unsere Welt übernommen aus dem Daoismus. Wir wissen, was Qigong ist, Yin und Yang und Feng Shui. Aber ich glaube, wir sollten jetzt die Religion mal hinter uns lassen. Es gibt noch so viel zu besprechen. Ich gehe im Geist meine weiteren Vorurteile durch, was China betrifft. Ein positives Vorurteil ist, wenn es sowas gibt, dass ich denke, die Chinesen ehren ihre alten Mitmenschen und gehen viel besser mit ihnen um als wir.
Also im traditionellen China wurde die Ehrfurcht vor dem Alter immer gepredigt. Wie sehr sie in der Gesellschaft dann de facto immer umgesetzt wurde, ist eine andere Frage. Man muss natürlich immer bedenken, dass in traditionellen Gesellschaften viel weniger Menschen alt geworden sind als heute. Traditionell war es deswegen einfacher, Alte zu ehren. Heute hat China ein massives Problem, dass die Gesellschaft nämlich viel schneller altert als die ganzen europäischen Gesellschaften, in denen das ja schon als ein großes Problem empfunden wird. Das heißt, innerhalb der nächsten 20, 30 Jahre wird sich China extrem wandeln zu einem alten Land, in dem 25% der Bevölkerung mindestens über 60, wenn nicht gar 65 sind. Und da es dort keine anständigen sozialen Sicherungssysteme gibt, werden die Jungen für diese Alten irgendwie aufkommen müssen. Und da passiert also, denke ich, in China gerade eine wirkliche Revolution im Denken, dass die Jungen nämlich eigentlich keine richtige Lust mehr darauf haben, sich um die Alten zu kümmern. Gerade kürzlich ist ein Gesetz rausgekommen in China, das Kinder dazu verpflichtet, sich, wenn sie erwachsen sind, um ihre Eltern zu kümmern. Das heißt, die auch einmal besuchen zu gehen. Und wenn sowas als Gesetz verhängt wird, dann muss dahinter eine soziale Realität stehen, die genau das Gegenteil dessen ist, was wir in den Texten lesen. Ich bin sehr skeptisch, was die Übertragung so traditioneller Werte auf moderne Gesellschaften angeht. Die richten sich nämlich häufig tatsächlich nach den sozialen Wirklichkeiten und die sind völlig anders als das, was Normen uns so vorgeben.
Weiter in Sachen Vorurteil. Die Chinesen machen uns alles nach, klauen unsere Ideen und so.
Chinesen werden auch gerne als Copycats gesehen. Also die klauen uns unser Wissen und machen alles nach und made in China und so weiter. Jetzt hatte ich diesen interessanten Artikel, das Interview mit ihnen gelesen im Manager-Magazin, wo es dann hieß, die Chinesen haben erfunden die Marktwirtschaft, das Schwarzpulver, die Banknote und den Buchdruck. Also ja, klauen wir doch alles von denen, oder?
Naja, nein, also wir klauen eigentlich gar nicht. Erfindungen breiten sich auf der Welt aus. Wenn irgendwo eine Erfindung gemacht wird, dann wandert sie und zwar meistens verhältnismäßig schnell. Zu meinen, dass man irgendeine Erfindung über Jahrhunderte wahren kann, wie man das über eine weitere Erfindung der Chinesen, die Seidenherstellung, immer gesagt hat, das halte ich in der modernen Welt einfach für Dummheit. Es funktioniert nicht. Wenn irgendwelche Erfindungen in der Welt sind, dann werden sie weiter verbreitet und irgendwann werden sie auch kopiert. Wenn man also einen technologischen Vorsprung haben möchte, dann muss man einfach ständig neu sich das erarbeiten und kann nicht glauben, dass die Sache ständig gleich bleibt. In der Tat ist es so, dass China über einen langen Zeitraum wirtschaftlich Europa überlegen gewesen ist. Das ist also bis ins 15., 16. Jahrhundert ziemlich eindeutig. Dass es danach eine Phase längerer Stagnation gegeben hat, während es hier eben einen großen Aufschwung gegeben hat. Die großen chinesischen Erfindungen der letzten 100 bis 150 Jahre, die könnte ich jetzt nicht benennen. Die Erfindungen, die Sie gerade benannt haben, die liegen in der Tat schon sehr, sehr lange zurück. Also im Grunde so bis etwa 1000 oder 1100 nach Christus sind die gemacht worden.
Beim Buchdruck habe ich ja schon gestutzt.
Ja, der Buchdruck ist eine chinesische Erfindung, die im 8. 9. Jahrhundert zum ersten Mal von buddhistischen Klöstern verwendet worden ist, zur schnellen Vervielfältigung von buddhistischen Sutrentexten, damit man möglichst viele Leute damit beliefern kann. Der chinesische Buchdruck ist allerdings eben ein Blockdruck und ist nicht der Buchdruck, den Johannes Gutenberg erfunden hat, der Buchdruck mit beweglichen Lettern nämlich. Auch den hat man offenbar in China im 12. Jahrhundert vor Gutenberg schon mal ausprobiert, aber man hat ihn nicht für praktikabel gehalten, weil es eigentlich viel billiger war, Texte einmal in einen Block hineinzuschneiden und dann eben einfach immer abziehen zu können, so ähnlich wie bei einem Fotokopierer, als Texte ständig neu setzen zu müssen. Und das hängt natürlich möglicherweise auch mit den chinesischen Zeichen zusammen, die in einem Kasten sehr viel Platz einnehmen. Das geht mit dem Alphabet eben einfach leichter. Also ja, in China ist der Buchdruck erfunden worden und schon aus dem 11., 12. Jahrhundert gibt es massiv Berichte über Plagiate, die gemacht werden, weil das so schön einfach ist, Sachen einfach abzufotokopieren und dann also Buchdruckereien sich tatsächlich beschweren darüber, dass es Raubdrucke gibt und solche Geschichten. Ja, lange bevor das bei uns möglich war.
Interessant, oder? Alles wiederholt sich. Wie viele andere Länder auch, hatte übrigens auch China in den 80er Jahren Angst vor dem sogenannten Brain Drain, dass also die Intelligenz des Landes auswandert und China den Rücken kehrt. Heute ist das anders. Die chinesische Regierung scheint es laut Hans van Es gut zu finden, wenn die jungen Leute erstmal im Ausland lernen, um dann wieder zurückzukommen.
Deswegen wird unglaublich viel Geld zur Verfügung gestellt im Augenblick für Stipendien. Das ist ein Indikator dafür, dass die Angst vor diesem Brain Drain eigentlich nicht mehr so groß ist, sondern dass die Aussicht darauf, dass man dadurch, dass Leute hier ausgebildet worden sind, eigentlich für die Regierung zumindest attraktiver ist als die Angst davor, die Leute können nicht zurückkommen. In der Tat ist es so, dass viele chinesische Studenten auch gerne nach China zurückgehen, wenn sie dort eine anständige Arbeit finden. Man muss dabei sehen, dass es in China jetzt auch eine Akademikerschwemme gibt und dass Leute, die keine Auslandserfahrung haben, sich auf dem Arbeitsmarkt schwerer tun als solche, die eben diese Schleife im Ausland gemacht haben. Deswegen ist ein Auslandsstudium für viele sehr, sehr attraktiv. Manche wollen auch hier bleiben. Die Statistik belegt eigentlich das nicht. Da wohnen eigentlich immer noch verhältnismäßig wenig Chinesen permanent hier in Deutschland. Allerdings bin ich nicht ganz sicher, ob die Statistik richtig ist. Ich glaube, dass es da eine große Grauzone gibt, die wir nicht so richtig überschauen. Ich denke tatsächlich, dass Deutschland oder das Europa für Chinesen schon auch eine große Attraktivität hat, allein wegen der Umweltverschmutzung, die in China herrscht und die das Leben dort zum Beispiel mit einem kleinen Kind vielleicht weniger attraktiv macht als hier. Auf der anderen Seite ist das Leben in China für Chinesen eben auch viel einfacher als hier. Also wer hier nicht ganz richtig integriert ist, für den ist es gar nicht so leicht, hier die richtigen Wege zu finden und tatsächlich die gute Arbeit zu finden. Und ich stelle auch immer wieder fest, dass viele chinesische Studenten, die ich kenne, hier sich mit der Integration ziemlich schwer tun, dass sie in Gruppen bleiben und chinesische Verhaltensweisen immer weiter betreiben und gar nicht so viele deutsche Freunde haben und deswegen oft auch nach vielen Jahren gar nicht so richtig sehen, wie man es hier eigentlich macht. Viele gehen tatsächlich zurück, weil sie glauben, dort bessere Chancen zu haben als hier, solange es dort wirtschaftlich gut läuft.
Vor lauter Gegenwart haben wir jetzt noch gar nicht über die Themen gesprochen, die Hans van Es derzeit am meisten interessieren, und zwar zum Beispiel die Geschichtsschreibung.
Die Chinesen haben schon im 3., 4. Jahrhundert vor Christus angefangen, sehr detailliert Geschichte zu schreiben. Und zu Ende des 2. bzw. zu Anfang des 1. Jahrhunderts ist die erste sogenannte Dynastiegeschichte geschrieben worden. Das heißt, da hat sich ein Autor hingesetzt und die Geschichte der alten Welt plus die ersten 100 Jahre der damals gerade neu errichteten Han-Dynastie beschrieben, anhand von Biografien. Dieses Modell von Geschichtsschreibung, dass man nämlich ein paar annalen Kapitel für Kaiser schreibt, dann aber vor allen Dingen Biografien von Personen, anhand derer man die Geschichte erklärt. Dieses Modell ist schon 80 nach Christus ein zweites Mal kopiert worden von einem weiteren privaten Autor, der dann aber in staatlichem Auftrag weitergeschrieben hat. Und es ist dann später so gewesen, dass in China jede einzelne Dynastie von der nachfolgenden Dynastie ihr Geschichtswerk erhalten hat. Da wurden also dann einfach so Kaisernahen geschrieben, in denen die wichtigsten Dinge im Groben beschrieben wurden, wichtige kaiserliche Erlässe, Kriege und sowas, was da stattgefunden hat. Und dann eben einfach ein großes, großes Maß an Biografien, in denen die wichtigen Daten und Ereignisse der Geschichte dieser Dynastie behandelt werden.
Interessante Art der Wissensvermittlung, oder? Eine Prise royaler Klatsch sozusagen, um die alten Stoffe spannender zu machen und greifbarer vor allem.
Die ersten drei oder vier von diesen Geschichtswerken sind im traditionellen China Bildungsstoff gewesen für jede Person, die als gebildet gelten wollte, auch in den umliegenden Ländern Japan, Korea und Vietnam. Manche von denen, die vierte zum Beispiel, die Geschichte der drei Reiche, die von 220 bis 280 nach Christus lebten, sind dann in romanhafter Form weiterverarbeitet worden. Als solche begegnen sie uns heute in Computerspielen wieder, die in Korea, Taiwan, aber auch in China gemacht werden und mittlerweile sogar im Westen sich einiger Beliebtheit erfreuen. Also dieses historische Denken in China, das ist ganz, ganz stark verwurzelt. Es ist für mich immer wieder faszinierend, in China zu sehen, dass auch kleine Kinder eben Geschichten über den Gründer der Han-Dynastie aus dem Jahr 200 vor Christus erzählen können, dass man mit jedem Taxifahrer darüber reden kann. Und dass es einfach so ein großes historisches Interesse in China gibt, was das historische Interesse Deutschlands massiv zu übersteigen scheint.
Wie wahr? Ohne den hiesigen Taxifahrern zu nahe treten zu wollen.
Ich versuche herauszufinden an diesen Geschichtswerken, was denn die Motive gewesen sind, warum man die eigentlich geschrieben hat. Da ist nämlich zum Teil massive Kritik auch an bestehenden Zuständen drin zu sehen, an dem Verhalten von manchen großen Kaisern. Und es sind viele subtile Bemerkungen drin. Wenn ich sagen soll, was mich am meisten an China eigentlich interessiert, dann ist es das Hintergründige, was es dort gibt und was vor allen Dingen in der Literatur einem auf Schritt und Tritt entgegenschaut. Dass man also ein Buch liest oder ein Theaterstück oder ein Gedicht und man liest es erstmal und sieht irgendetwas Schönes da drin und glaubt, man hat den Inhalt gesehen. Und wenn man ein zweites Mal liest, stellt man plötzlich fest, hoppla, da gibt es eine Stelle, da stimmt doch irgendwas nicht. Und man liest diese Stelle zwei oder dreimal, findet, irgendwo anders gibt es eine Parallelstelle, an der die Sache anders beschrieben ist. Und so setzt sich nach langer Lektüre ein Mosaik plötzlich zusammen, was ein anderes Bild zeigt als das, was man im Anfang gesehen hat. Dies versuche ich gerade bei den alten Dynastiegeschichten zu machen. Ich habe es aber auch schon an anderen Beispielen, eben gerade in der Dichtung, schon mehrfach durchexerziert. Und das versuche ich auch Studenten hier beizubringen.
Aber wieso interessieren sich Chinesen so sehr für diese Dynastiegeschichten?
Ich glaube, das, was die Chinesen daran interessiert, sind die kleinen Ränke und Listen, die man lernen kann an diesen ganzen Biografien, Lebensweisheiten, wie man sich richtig verhalten sollte in bestimmten Situationen, die mal gefährlich werden können, aber auch, wie man aus einer Situation, in der man hoffnungslos unterlegen zu sein scheint, einen Gewinn herausholen kann. Diese Dinge, die kann man immer wieder lernen. In den Biografien stehen lauter so kleine Geschichten drin, die man als Lehren verwenden kann. Ich unterrichte sehr häufig in letzter Zeit oder eigentlich in den letzten Jahren alte chinesische Texte, die heute in den chinesischen Buchregalen stehen und einem modernen Publikum nahegebracht werden sollen. Das sind philosophische Texte häufig. Und interessanterweise ist es so, dass diese Philosophien dem modernen Publikum nicht in einer Form erklärt würden, wie das in der westlichen Wissenschaft geschieht, wo man also einfach sagt, wir müssen, also es geht in diesem Text wahrscheinlich hauptsächlich um das und das und dann versucht man das System rauszufinden, sondern diese Philosophien werden erklärt, indem man Anekdoten erzählt. Und diese Anekdoten stammen alle aus diesen Werken raus und an jeder einzelnen Anekdote kann man irgendetwas lernen, was man glaubt, im eigenen Leben auch anwenden zu können.
Wie Hans van Es zu Beginn schon sagte, es ist alles anders in China. Und China ist nicht gleich China, denn es ist einfach ein riesiges Land. Dagegen ist der Unterschied von einem Hamburger und einem Münchner marginal, fürchte ich.
Ein großes Interesse, was ich habe, ist der Gegensatz, der in China immer geherrscht hat zwischen Zentralchina und Zentralasien. Ich beschäftige mich viel eben auch mit den Mongolen, die im Norden Chinas gesessen haben, unterrichte das auch. Und was ich für China für ganz wichtig halte, ist, dass es eigentlich im Gegensatz zu dem, was man bei uns häufig meint, dass nämlich die Chinesen die ganze Zeit gedacht hätten, wir sind das Reich der Mitte und außenrum gibt's eigentlich gar nichts, sondern nur Barbaren, ist doch eigentlich schon seit 1500 Jahren so ist, dass ihnen völlig klar ist, dass es benachbarte Länder gibt, von denen man sehr viel lernen kann und muss, weil sie nämlich häufig eigentlich stärker sind als China. Und das ist ein Phänomen, was ausgesprochen interessant und wichtig, glaube ich, auch für das Betrachten des heutigen Chinas ist, dass nämlich das ein Land ist, in dem es immer von außen Impulse gegeben hat, die zum Teil dann sogar dazu geführt haben, dass die Chinesen gar nicht ihr eigenes Land regiert haben, sondern dass jemand anders das getan hat, dass man aber immer versucht hat, das, was von außen gekommen ist, aufzusaugen, daraus was Chinesisches zu machen und dann am Ende dadurch besser zu werden.
Also was lernen wir von den Chinesen? Nicht jammern und sich mehr für Geschichte interessieren. Das wäre doch schon mal ein Anfang. Für heute ist jetzt erstmal Schluss mit Forschung. Nächsten Monat geht's wieder in die Naturwissenschaften. Mehr wird aber noch nicht verraten. Ich wünsche euch wie immer bis dahin frohes Forschen. Eure Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.